Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
Wir beschäftigen uns in dieser Sonderreihe mit dem Thema Gewalt in unseren Communities und der Frage nach Wegen hinaus.
Hier ist Raum für Betroffenenperspektiven, offenen Austausch und gemeinsames Lernen. Dafür brauchen wir Wissen um Gewaltstrukturen, um diese gemeinsam durchbrechen zu können.
Solidarität darf nicht schweigen.
Ein gutes Zitat aus Politiken der Inklusion von Mai Amboga ist das Wurzelstück: Exklusion bedeutet, Menschen zum Schweigen zu bringen, sodass diese zu anderen werden, für die im Diskurs kein Platz ist. Inklusion bedeutet, das Schweigen trotzdem zu hören und Orte zu schaffen, an denen ein fundamental anderes Sprechen Antwort finden kann.
Willkommen zu unserer vierten Ausgabe von Gewalt in unseren Communities und Wege hinaus. Wieder heute mit Cora und Raya. Wir haben eine Person zum Interview eingeladen, die ihre Erfahrungen mit uns teilen möchte.
Hallo Fanny.
Hallo.
Die erste Frage wäre, glaube ich, an dich. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen?
Ja, hallo, mein Name ist Fanny. Ich bin 28 Jahre alt und ich benutze die Pronomen er und ihn. Ich befinde mich derzeit in Transition.
Du hattest dich ja bereit erklärt, uns dich hier auch diversen Fragen zu öffnen, weil du bestimmte Erfahrungen gemacht hast mit Gewalt. Vielleicht kannst du da mal ganz kurz oder auch tiefergehend einen Einblick uns geben.
Genau, also meine Selbstbezeichnung darin wäre, dass ich Überlebender sexueller und körperlicher Gewalt bin oder auch Sexual Abuse Survivor und Survivor of Domestic Violence. Ich sage lieber die englischen Begriffe, weil die ein bisschen mehr das beschreiben, wie sich das für mich anfühlt.
Welche Erfahrungen hast du gemacht mit Gewalt? Also du hast jetzt Begrifflichkeiten genannt, die für dich das sehr gut beschreiben. Magst du uns ganz kurz einen Einblick geben, was genau damit gemeint ist, beziehungsweise welche Erfahrungen du gemacht hast?
Genau, also die Gewalterfahrungen in meinem Leben bauen so aufeinander auf oder hängen alle so zusammen, weil das von klein auf Teil meines Lebens war. Also meine Eltern waren gewalttätig in ihren Erziehungsmaßnahmen und also körperlicher und psychischer Gewalt. Ich habe noch einen Bruder, der hat das auch abbekommen, aber nicht in der Intensität, in der ich das abbekommen habe. Und deswegen bezeichne ich das auch als geschlechtsspezifische Gewalt, weil mein Umfeld inklusive mir hat damals gedacht, dass ich weiblich bin und hat deswegen andere Anforderungen an mich gestellt. Und ich habe da nicht so reingepasst und wurde deshalb bestraft, unter anderem von meinen Eltern eben mit körperlicher Gewalt und auch unter Druck setzen und psychischer Gewalt. Und indem ich in diesem Umfeld aufgewachsen bin, hat sich das sehr normalisiert für mich. Und ich komme aus einer rechtskonservativen Kleinstadt, wo außerdem auch so, Mackerkult oder irgendwie, das Patriarchat ist da nochmal ganz anders mächtig als irgendwie in einer Großstadt, habe ich das Gefühl. Da war sozusagen die Normalisierung von Männer üben Gewalt aus, da war die Normalisierung nochmal krasser. Und in meiner Jugend bin ich sozusagen in Freundinnenkreisen groß geworden, die solche Gewaltunterdrückung auch nicht benennen konnten, weil das eben normal war. Da rede ich von sexuellen Übergriffen, körperlicher Gewalt, irgendwie Guilt-Tripping, also so oder so. Und in diesem Aufwachsen, in einem solchen Umfeld, bin ich auch romantische Beziehungen eingegangen, die gewaltvoll waren. Alle Beziehungen, die ich mit Cis-Männern hatte, waren gewaltvoll geprägt, mehr oder weniger ausgeprägt. Und das zu erkennen, war sehr schmerzhaft. Erstens, dass ich in einem Umfeld groß geworden bin, in dem ich Gewalterfahrung gemacht habe, und zweitens dann zu erkennen, dass ich in meinem weiteren Leben immer wieder darauf stoße und das nicht sofort erkennen konnte. Es gab vor 2 Jahren in meinem Leben eine sehr abusive Beziehung, in der ich war mit einem Cis-Mann, aus der ich mich sehr schlecht befreien konnte, wo sehr viel sexuelle Gewalt und auch psychische Gewalt oder emotionale Gewalt ausgeübt wurde und das Umfeld nicht reagiert hat und wo es besonders schmerzhaft war, da nochmal, also das anzuerkennen, dass das passiert ist, weil es innerhalb der linken Szene war und weil ich mich vorher schon mit Gewalterfahrungen auseinandergesetzt habe in meinem Leben. Und dann komme ich später noch zu dem Thema, dass die Überlebenden von sexueller Gewalt oft sich selbst die Schuld geben, viel mit Schamgefühlen und viel mit Relativierungen der Taten zu kämpfen haben.
Zur Erklärung vielleicht noch zu Guilt-Tripping. Du erwähntest es an einer Stelle. Für die Personen, die das nicht, damit nichts anfangen können, Guilt-Tripping ist bei einer Person grundlos Schuldgefühle wecken oder herstellen.
Was ja häufig auch dazu beiträgt, dass so ein Erkennen oder so ein Verstehen, so ein Selbstverstehen von dem, was da passiert ist, ja auch lange dauert, beziehungsweise manchmal erst sehr viel später eintritt. Wie war das bei dir? Also kannst du sagen, wann es, also gab es so ein Erkenntnisprozess oder Moment, dass du gemerkt hast, okay, wow, da war ja Gewalt im Spiel?
Wenn ich jetzt an die Vorfälle von 2 Jahren denke, als ich in der abusiven Beziehung war, würde ich sagen, ich habe erkannt, das war gewaltsam, aber alle Menschen machen Fehler und ich spreche es jetzt einfach an. Und habe die Runde immer und immer wieder gedreht und der Täter hat sich sozusagen nicht damit auseinandergesetzt. Und dann, als eine andere Flinterperson schlecht behandelt wurde, übergriffig behandelt wurde, ihre Bedürfnisse nicht gehört wurden und ich das mitbekommen habe, erst dann konnte ich mich lösen, weil ich irgendwie dann nicht mehr nur für mich einstehen musste, sondern auch mit für sie.
Also hat Solidarität sozusagen auch geholfen, beziehungsweise den Ausschlag gegeben?
Genau. Genau, also ich glaube, ich war extrem abhängig von Leuten aus meinem Umfeld, von denen ich einen Realitätscheck bekomme. Und das ist extrem schwierig gewesen. Also ich habe gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas, ich glaube, ich mache gerade Gewalterfahrungen. Dann erzähle ich das meinem Umfeld und das Umfeld reagiert erstmal so, bist du dir sicher? Also hat er das wirklich so gemeint oder hat er das wirklich so gemacht? Oder und wenn ich dann mit den Zweifeln von den anderen auch noch umgehen muss, dann ist dieser Erkenntnisweg so unglaublich schwer. Also ich habe bestimmt ein halbes Jahr gebraucht, um mich zu lösen. Und das war so anstrengend und hat mir die meiste Energie geraubt, ständig meine Realität nochmal zu validieren. Das war das Anstrengendste. Ja, ich wollte sagen, dass mir beim Aufschreiben von so ein paar Sachen aufgefallen ist, dass ich die ganze Zeit über die Tat nachdenke. Und dass Menschen auch, denen ich davon erzählt habe, natürlich erstmal wissen müssen, was ist passiert. Aber dabei hinten runterfällt das, was daraus resultiert. Und zwar habe ich einfach eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung aufgrund der Gewalterfahrung in meiner Kindheit und Jugend und den sexuellen Übergriffen. Und verschiedene andere Sachen musste ich aufräumen, um überhaupt wieder normal draußen sein zu können. In meinem Unterbewusstsein und ich mache Therapie und ich mache krass viel innere Arbeit, um überhaupt normal wieder mit Menschen sein zu können. Und das ist Resultat von all der Gewalt, die ich erlebt habe. Und wenn ich dann versuche, Leuten zu erklären, da ist was Schlimmes passiert, dann geht es mir nicht darum, sowas wie nur über die Tat zu sprechen, sondern was das mit mir macht. Und das hat extreme Auswirkungen Jahre danach und braucht extrem viel Kraft, das aufzuräumen und das soll nicht vergessen werden.
Was das für Kapazitäten wahrscheinlich auch frisst und wie viel Kraft das kostet, ne?
Hast du trotz, also du hast gesagt, dass dein näheres Umfeld eigentlich nicht so reagiert hast, wie du dies dir gewünscht hättest oder das gebraucht hättest in dem Moment. Gab es Personen in deinem Umfeld, die dich irgendwie aufgefangen haben, die dich irgendwie stärken konnten? Und wenn ja, wie sah die Hilfe, also die konkrete Hilfe für dich aus?
Also in dem Fall, ich sage jetzt einfach immer in dem Fall von vor 2 Jahren, gab es genau 3 Personen, die sehr gut reagiert haben, mich aufgefangen haben, emotional für mich da waren, aber auch so richtig Orga-Arbeit und auch so richtig Umfeld-Community-Arbeit gemacht haben. Also aufgrund von deren Arbeit ist der Täter auch einmal zur Täterinnenberatungsstelle gegangen. Und aufgrund von diesen drei Personen konnte ich überhaupt ein bisschen darüber sprechen. Er hat gemerkt, okay, das Umfeld reagiert irgendwie. Genau, also das solidarische Umfeld, das eben dann aus diesen drei Personen bestand, hat sozusagen selber so richtig einstecken müssen in dieser linke Szene-Bubble, in der sie dachten, hey, wir sprechen das an und alle sagen, krass, was können wir tun? Aber es waren alle, das ganze Umfeld war stark überfordert und genau, also indem diese drei Personen für mich da waren, mussten sie sich abwenden von vielen Menschen, von denen sie vielleicht auch dachten, dass sie eng miteinander sind.
Das heißt, sowohl du als auch die unterstützenden Personen haben da sehr viel invalidierende Erfahrungen gemacht und sehr viel Ignoranz erfahren, kann man das so sagen?
Genau, auf jeden Fall. Also sehr zerschmetternd war auf jeden Fall, dass die linke Szene in Bremen, also beziehungsweise die IL, hatte damals so eine Broschüre rausgebracht, so einen Leitfaden, was tun bei sexueller Gewalt, glaube ich, haben sie es genannt. Das ist auch eigentlich der falsche Begriff, weil sexualisierte Gewalt ist eigentlich Übergriffigkeit. Und diese Broschüre, die hat dann so aufgezählt, was alles zu tun ist und was man tun kann, wenn man von einem Übergriff erfährt. Und Leute in diesem TäterInnen-Umfeld sozusagen waren auch zu der Zeit in der EL. Und wir haben so ein bisschen uns darauf gestützt, dass eben die Flinter oder die vernetzten Flinter-Personen, die feministisch Aktiven, sich mit uns zusammensetzen und sagen, okay, was können wir tun? Oder ach du Scheiße, danke, dass ihr es erzählt, dass es nicht passiert, sondern eher so, oh, jetzt müssen sich schon wieder Flinter-Personen oder Frauen um die Scheiße kümmern, die Cis-Männer verzapfen. Nee, das machen wir jetzt nicht. Und das war so ein Schlag in die Fresse für mich, weil ich habe das gebraucht.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein bisschen vorgreife, aber kannst du benennen, was du dir in dem Moment eigentlich konkret von deinem Umfeld dir gewünscht hättest? Dadurch, dass ich der Meinung bin, genau solche Räume und solche Communities müssen es einfach lernen, fände ich es gut, wenn du es benennen könntest.
Mein Wunsch ist immer Konfliktfähigkeit und dass Leute aufeinander zugehen und miteinander reden und dann muss das nicht immer freundlich sein. Also in diesem Fall hätte ich mir so sehr gewünscht, dass das Umfeld, von dem viele von sich behauptet hätten, sie sind befreundet, auf den Täter zugeht und sagt, das, was du gemacht hast, war einfach nur falsch. Wir können aber gerne drüber reden. Also ich würde diesen Menschen ja auch nicht sagen, die sollen jetzt aufhören, mit dem befreundet zu sein und die sollen den canceln und der soll irgendwie am besten einfach weg, das will ich ja nicht. Der soll ja lernen, was ist eigentlich bei ihm nicht in Ordnung, dass der sowas macht. Und dazu braucht er seine Freunde und sein Umfeld. Und wenn Leute weiterhin mit dem cool abhängen wollen, dann sollen die das gerne machen, aber das soll auch die Momente geben, in denen sie auf ihn zugehen und sagen, du hast Scheiße gebaut und du redest jetzt mit mir darüber und du sagst mir jetzt, was du anders machen willst in Zukunft. Und da sehe ich die Leute auch immer wieder an dieselben Grenzen kommen. Also verzeihen ist nicht gleich aus der Verantwortung ziehen. Du kannst diesen Menschen auch verzeihen und sagen, irgendwie bist du auch ein wichtiger Mensch in meinem Leben, aber du musst trotzdem jetzt Verantwortung übernehmen für das, was passiert ist. Und die kriegen das nicht hin. Und ich wünsche mir das so sehr, also bei jedem Streit oder bei jedem Konflikt und bei jedem, ich wünsche mir Konfliktfähigkeit und sagen können, ich finde es richtig scheiße, was passiert ist.
Und der Täter, der dir das angetan hat, ist nach wie vor in diesen Kreisen unterwegs? Unbehelligt. Wird nirgendwo ausgeschlossen.
Die haben alle den Easy Way Out genommen und haben einfach irgendwann aufgehört zu reden. Also er ist aus dem Hausprojekt gezogen, er ist in ein neues eingezogen, hat ab und zu noch ein bisschen rumgeheult, wie schlimm das alles ist und hat dann aufgehört, sich zu melden. Und die anderen haben sich nicht mehr bei ihm gemeldet.
Also es hat nach wie vor keine richtige Aufarbeitung stattgefunden.
Ja, genau. Also keine Aufarbeitung beziehungsweise nicht die Bereitschaft, auch von alleine nochmal auf Leute zuzugehen. Also wenn ich schon nicht die Bereitschaft habe, auf den Täter zuzugehen und dem meine Meinung zu sagen, könnte ich ja erwarten, dass ich nochmal aufs solidarische Umfeld zugehe und frage, hey, wie seht ihr das gerade? Wie ist es denn jetzt so 2 Jahre später? Also aus meiner Perspektive sage, Hauptsache die Leute kommen jetzt immer noch auf uns zu und sagen, scheiße, dass wir uns damals nicht gemeldet haben, aber wie ist es denn jetzt? Das würde mir immer noch mehr helfen, als sich gar nicht zu melden und dann vielleicht irgendwie in derselben Szene-Kneipe, wenn nicht gerade Pandemie ist, zu sitzen und sich so ein bisschen verschämt zu ignorieren. Das ist schrecklich. Und was ich gerade auch noch sagen wollte, ist, dass ich das bei vielen übergriffigen Typen, sage ich jetzt mal, mitbekomme, dass denen immer zugehört wird, wenn die übergriffig waren, wie schlimm alles ist. Also sie waren übergriffig, dann gibt es den Moment, in dem sich Leute, denen das angetan wurde, vielleicht nicht trauen, was zu sagen. Und wenn sie sich dann trauen, was zu sagen, dann wird die Kritik an den Täter herangetragen, aber der hat dann immer noch die Chance zu sagen, oh, mir geht's so schlecht und das ist ja schrecklich. Und dann können die richtig rumjammern und dann wird ihnen dabei zugehört. Und es ist einer der größten Fehler, die das Umfeld machen kann, den beim Rumjammern zu hören.
Ja, die 1000 Gründe, die die gewaltausübende Person finden und dann breittreten. Ne?
Was hast du denn für Strategien, die dir helfen, damit es dir besser geht, dass du damit ja lernst, umzugehen? Gibt es da Sachen, die dir wichtig wären und mit uns zu teilen?
Was mir extrem geholfen hat, war zu verstehen, wo welche Gewalt herkommt. Dass es keine boshaften Ausnahmen gibt, irgendwelche kranken Menschen, die gerne irgendwelche boshaften Sachen machen, sondern dass das irgendwo herkommt und dadurch muss ich das nicht so persönlich nehmen und muss es nicht auf mich projizieren und muss irgendwie denken, was ist eigentlich mit mir nicht in Ordnung, sondern ich verstehe einfach, wo es herkommt. Damit entschuldige ich nicht, dass es passiert ist, sondern ich komme eher in eine empowernde Haltung, in der ich sage, das wäre nicht nur mir passiert, sondern irgendeiner anderen Person, die ähnliche Eigenschaften hat wie ich. Und mein Umgang jetzt, ich würde sagen, ich darf mich nicht selbst gaslighten. Ich darf mir meine Wahrnehmung nicht absprechen. Ich muss mir sagen, das war wirklich so schlimm, wie ich es gefühlt habe. Meine Historie ist, da ist ganz viel Gewalt passiert und ich wurde nicht gesehen, gar nicht respektiert, gar nicht wahrgenommen. Und das war wirklich so schlimm, wie sich es auch damals angefühlt hat. Und das ist auch immer noch so schlimm. Und das als Teil von mir zu sehen, ohne dass es mich bestimmt.
Auch da höre ich also es wirkt auf mich so, als hättest du da schon auch einen Prozess durchlaufen für dich, das so für dich zu erkennen. Wie war das früher? Also magst du mal darauf eingehen, wie so der Weg aussah, das von dir wegzukriegen?
Also ich würde sagen, es war erstmal, ich muss dabei immer so ein bisschen lachen, wenn ich das erzähle, dass ich mit 12 einfach, also als ich so 11 oder 12 Jahre alt war, habe ich das erste Mal kapiert, dass andere Kinder zu Hause nicht geschlagen werden. Und dann sind mir so richtig, also das ist so, war ich so richtig mindblown, als meine Freundinnen mir erzählt haben, hey, nee, wieso, also ich werde zu Hause nicht bestraft oder nicht erpresst oder nicht geschlagen. Und hat das angefangen, dass ich das erste Mal Worte dafür gefunden habe. Und erst wenn ich Sachen benennen kann, dann kann ich das einordnen in die Realität. Und dann, ich glaube, die Distanz zu diesen Gewalterfahrungen, die habe ich wirklich nur bekommen, indem ich mir gesagt habe, diese Menschen haben ihre eigene Geschichte und ihre eigenen Probleme und das habe ich abbekommen und ich habe richtig Pech gehabt, aber ich muss es nicht persönlich nehmen. Was aber immer wieder alte Wunden aufreißt, ist, wenn ich versuche, mit diesem Umfeld oder mit den Menschen, die mir Gewalt angetan haben, Kontakt zu haben und die machen wieder ähnliche Fehler. Und dann komme ich immer wieder in diese Schleife. Also wenn ich jetzt in meine Heimatstadt zu meinen Eltern fahre und das Gewaltthema so richtig vom Tisch ist, ich habe mit denen darüber einfach nichts mehr zu klären, aber die zum Beispiel meine Transition nicht anerkennen oder mich als anstrengend erleben, weil ich so anders bin, dann machen die sozusagen wieder ähnliche Fehler. Dann kann ich mir noch so oft sagen, ich muss nicht persönlich nehmen, ihr habt eure eigene Geschichte. Was die Realität ist, sie verletzen mich gerade und sie werden sich dementsprechend nicht ändern und dann verziehe ich mich wieder für 2 Jahre, weil ich es nicht ausgehalten habe. Und diesen Teufelskreis, in dem fühle ich mich als Aggressor, indem ich mich immer wieder entziehe und sozusagen meinen Eltern ihr Kind nehme, so wie sie das jetzt ausdrücken würden. Aber die Distanz ist, die machen was falsch, die können was ändern. Wenn sie das nicht schaffen, dann kann mir das wehtun, aber dann kann ich mich wenigstens vor denen schützen.
Und wenn ich das fragen darf, gibt es bestimmte Gewalterfahrungen, die sich bei dir sozusagen über deine Geschichte hinweg wiederholen? Also ich meine, es so, gibt es Gewalterfahrungen, von denen du sagen würdest, das sind so typische Erfahrungen, die so Flinters teilen und leider machen?
Ich würde sagen, typisch ist, dass Flinter in Flinter-Kontexten schon oft relativiert wird. Also man will ja niemandem was Böses und so schlimm war es vielleicht nicht gemeint, dass sowas sozusagen schwierig macht, Übergriffe zu benennen. Was ich vorhin schon gesagt habe, dass im TäterInnen-Umfeld, dass dann auch noch den Menschen die Chance, also den TäterInnen die Chance gegeben wird, rumzujammern und gehört zu werden. Das wiederholt sich auch immer. Und genau, geschlechtsspezifische Gewalt. Also ich glaube, wenn du weiblich gelesen wirst und einen Übergriff oder eine übergriffige Situation erlebst, dann darfst du dich am besten noch für die Aufmerksamkeit bedanken. Das ist auch so richtig typisch.
Und musst dich wahrscheinlich auch erklären, oder?
Was meinst du?
Naja, so dieses diesen Bildungsauftrag, den Betroffene sozusagen dann haben müssen, leider.
Genau, Betroffene haben Bildungsauftrag und durch das Ansprechen, was passiert ist, gibt es einfach eine so hohe Gefahr für einen Backlash, also sozusagen, dass es mich wieder trifft, dass ich erstens die Harmonie störe, indem ich sage, es ist was Schlimmes passiert. Dann kommen vielleicht solche Kommentare in meinem Beisein oder in meinem Nichtbeisein. Naja, die Person ist ja vielleicht aber auch schwierig oder so, oder ist ja auch nicht immer einfach mit der Person. Und ich kriege sozusagen nichts aus der Situation raus, wenn ich sage, mir ist ein Übergriff passiert, wenn alle versuchen, das zu verharmlosen. Und ich finde, das sollte in der linken Szene auf jeden Fall diskutiert werden. Da gibt es ein ganzes Buch drüber. Ich glaube, das heißt Nichts, was uns passiert. Das beschäftigt sich damit, wie Betroffene und Überlebende mit dem Backlash umgehen. Also wir müssen wissen, dass wenn jemand sagt, das und das ist passiert, dieser schlimme Übergriff, diese Situation, dass die Person sich nur in Gefahr begibt und dass man sie schützen und unterstützen muss. Was anderes ist einfach nicht angebracht.
An dieser Stelle möchten wir ganz kurz das Interview unterbrechen und Musik spielen, die Fanny sich gewünscht hat. Lena Störfaktor, Schlags und Gian, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, mit Underground MCs.
Ja. Ey yo, ey yo, 4 zu der 3 zu der 2 zu der 1. Ich bring die Rhymes und du weißt, es ist an der Zeit, die Vergleiche abzuwenden, bin zu tight, weiß Bescheid und ich weiß bei Freestyles auch im kleinen Kreis. Ich such das Weite, wenn ich anfange zu schreiben, nur für mich, denn die Fressen lenken mich nur ab, zu viele destruktive Vibes. Bleib mal auf dem Boden, mit deinen Styles sind vielleicht ganz nett, doch wenn du ehrlich bist, nur spärlich und belanglos, denn das Wesentliche findet nicht drin statt. Ich seh auf keine Liebe zwischen Menschen und bin häufig abgefuckt. Was ist das, wenn ich dich und deinen Wert nicht anerkenne? Dann bin ich's auch nicht wert, auf dieser Welt zu sein. Ich kann nicht trennen zwischen dir und mir, Mann, wir sind alle eins. Und tu ich dir was an, schneid ich mir ins eigene Fleisch, also lass ich's gleich sein. Gib Respekt, bist du mir mein. Verwehrst, will ich mich zeigen, wie ich bin, fällt's mir in diesem Umfeld schwer. Ist nicht fair für die Homes, die nicht gelernt haben, Rollen zu spielen und durch die Hintertür Hip-Hop zu invasieren. Infiltrier mit Hass, zeig mir dein Herz und du hast ein Stein im Brett, zeig mir die Visitenkarte und ich brech. Check aus der Geschäftsleute, Hip-Hop-Business-Player, denn sie kriegen zu viel Aufmerksamkeit. Right, yeah. Wo sind meine Underground MCs? Alle rappen heutzutage, weil die Kohle so gut riecht. Jeder will ein Label schon vor dem ersten Release, denn sie lieben Hip-Hop nicht, sind nur Herr unter dem Kies. Yeah, wo sind meine Underground MCs? Alle rappen heutzutage, weil die Kohle so gut riecht. Jeder will ein Label schon vor dem ersten Release, denn sie lieben Hip-Hop nicht, sind nur Herr unter dem Kies.
Yeah. Hey, 4 zu der irgendwas, Hauptsache für Vierteltakt. Ich denke einen verwirrten Satz und nehme dazu im Viertelplatz. Renne durch den Underground, seit ich ein Bierchen hab und blicke irritiert ihn ab, wenn du wieder gequältes Quatsch. Dumme Zeilen hängen in meinem Kopf. Kopf wie Viren ab. Und ich frag mich, Rap, was hast du mit mir gemacht? Ja, ich war jugendlich und wuselte mit Worten. Und aus Versehen bin ich dabei dann Musiker geworden. Und aus Kindern ist erwachsene Community geworden.
Doch Latifa muss uns immer noch mit Unity versorgen.
Ich denk, was rappen die alle? Das ist der letzte Scheiß. Und auf der anderen Seite bring ich Leuten Rappen bei. Weil ich dankbar bin, Rap machte mich sensibel. Nein, das schafften keine Drogen und das schaffte keine Bibel. Und ich hab auch schon gerafft, welche Klasse ich hier spiegel. Aber praktisch kein Platz für deine nationale Liebe. Es geht nach vorn und das dahinter kann so viel. Doch empfehle mir die Worte, Instagram-Profil. Du bist griffig mit Sprache und schreibst Werbetexte. Du machst was aus deinem Talent für richtig herbe Sätze. Komm in meine Cypher, ich hab sehr komplexe. Aber hat die nicht jeder, der auf die Erde steppte? Ich hoffe von Herzen, was du rappst in deiner Papa-Pose. Ist auf keinen Fall real, das wäre eine Katastrophe.
Wo sind meine Underground-MCs? Alle rappen heutzutage, weil die Kohle so gut riecht. Jeder will ein Label schon vor dem ersten Release. Denn sie lieben Hip-Hop nicht, sind nur her hinter dem Kies. Yeah, wo sind meine Underground-MCs? Alle rappen heutzutage, weil die Kohle so gut riecht. Jeder will ein Label schon vor dem ersten Release. Denn sie lieben Hip-Hop nicht, sind nur her hinter dem Kies. Yeah.
Bei dir gerade Räume, wo du dich sicher fühlst? Oder gibt es oder hast du Ideen, wie sich sichere Räume, also wie sie aussehen sollten, damit du dich sicher fühlst?
Es gibt Räume, in denen ich mich sicher fühle, und zwar in Zweiergesprächen, wo ich genau lesen kann, Person gerade auf das reagiert, was ich sage. Es gibt wenige Gruppensituationen, wo ich mich sicher fühle. Und trotzdem werden diese Situationen, die Gruppensituationen immer mehr, in denen ich mich sicher fühle und über Gewalterfahrungen sprechen kann, weil ich mir immer und immer mehr sicher werde, was meine Realität ist. Und kann sie mir, und dadurch kann sie mir nicht mehr abgesprochen werden.
Du kriegst auch so ein bisschen Kontrolle wieder über das, was daraus gemacht wird, sozusagen.
Genau. Und habe vielleicht auch traurigerweise schon so viele Diskussionen geführt, dass ich genau weiß, was ich als nächstes beantworten muss.
Krass. Okay, ja. Worin siehst du die politische Dimension, sich mit diesen Themen zu befassen? Also auch die Zusammenhänge zu patriarchalen Machtstrukturen?
Die politischen Zusammenhänge im Kleinen, würde ich sagen, sind, also das Private ist politisch, und wenn du nicht streiten kannst, dann kannst du dich nicht mit solchen Themen auseinandersetzen. Das heißt, du musst konfliktfähig sein und du musst erkannt haben, dass Menschen Fehler machen und dass du dann mit denen über unangenehme Themen sprechen können musst. Und so im Großen, also das Patriarchat, ich weiß nicht, irgendwie ist, also wenn ich so über mein Leben nachdenke und wie ich die ganze Zeit unter dem Patriarchat gelitten habe, ist es also wirklich so eine Aneinanderreihung, wie das eine zum anderen geführt hat. Und es hat so eine extreme Tragik irgendwie, dass mein Vater sozusagen die mächtigste Rolle in der Familie hatte, die cholerischste Person war, die die meiste Gewalt ausgeübt hat, meine Mutter sozusagen da ordentlich mitgespielt hat und ich das dieses Verhalten auch verinnerlicht habe und das Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, irgendwie den Mackern sozusagen die meiste Aufmerksamkeit und Liebe geschenkt hat, die Unsichtbarmachung von Bedürfnissen von Flinters und wie in Flinter-Kontexten das immer wieder reproduziert wird, dass sich gegenseitig nicht ernst genommen und zugehört wird. Das muss alles auf dem Schirm gehabt haben, muss man alles auf dem Schirm haben sozusagen, um zu begreifen, wie viel Arbeit man da reinstecken muss, um sowas Erlerntes abzubauen.
Einwurf von mir, und zwar auf allen Seiten dann noch abzubauen, ne? Also ist jetzt so das, was mir durch den Kopf ging, weil du gerade meintest, auch so in Flinter-Kontexten, dass auch da manchmal schwierig ist, über Sachen zu reden und sich gegenseitig zu unterstützen und so. Also Flinters sind im Patriarchat sozialisiert worden, und also ich merke es halt an mir selber auch ganz oft, wo ich am Patriarchat manchmal scheiter.
Genau, ich hatte glaube ich, zwischendurch noch mal eine richtig schlimme Krise, als ich irgendwie vergessen habe, dass bestimmte Strukturen und Machtverhältnisse sozusagen immer wieder von mir verlangen, dass ich meine Grenzen nicht setzen kann und nicht spüre oder dass ich gar nicht weiß, dass ich Grenzen setzen darf. Deswegen hatte ich in meiner Heilung als Sexual Abuse Survivor und auch von früher so schlimme Probleme, weil ich mir selbst die Schuld gegeben habe. Ich hatte zwischendurch so schlimme Gedanken wie, naja, wenn du keine Grenzen setzen kannst, selber schuld, dann wie sollen die anderen wissen, wie sie mit dir umgehen sollen? Und genau, das war auf jeden Fall hilfreich, dann nochmal genau zu bemerken, das Patriarchat profitiert davon und übergriffige Menschen brauchen von dir, dass du deine Grenzen nicht setzen kannst. Sie belohnen dich dafür, wenn du so ein bisschen manipulierbar bleibst. Und dadurch hatte ich ja nicht ein Umfeld, was von mir verlangt, du musst jetzt lernen, deine Grenzen zu setzen. Und deswegen konnte ich das so schwer erlernen. Und als ich versucht habe, wütend auf Menschen zu sein, die mir Schmerzen zugefügt haben, habe ich den Schutz genommen mit diesen Gedanken von, naja, ich hab denen ja auch nicht gesagt, die sollen das lassen. Aber habe ich. Aber die wollten das nicht hören.
Nur ein Jahr ist ein Jahr.
Ja.
Was gibt dir Mut und was gibt dir Kraft, weiterhin dafür zu kämpfen und weiterhin da offen drüber zu reden?
Ich glaube, mir gibt am meisten Mut und Kraft, darüber zu reden, wenn ich mit Menschen rede, die an diesem Punkt sind, wo sie merken, das ist jetzt hier überhaupt nicht mehr wichtig, ob es irgendwie besonders gut formuliert ist oder besonders höflich oder wir haben hier gerade eine gute gewaltfreie Kommunikation, sondern die halt im Aktionsmodus sind. Und es gibt mir Mut und Kraft, mit Menschen darüber zu reden, mit denen ich nicht immer dieses gleiche Rechtfertigungsinterview führen muss, sondern die diese Fragen stellen, wo ich richtig merke, die wollen gleich was damit machen. Die wollen das verstehen. Und vielleicht kapiert haben, es gibt da nicht wirklich ein richtig und ein falsch, wenn wir jetzt zum Beispiel von TäterInnenarbeit reden, da kann man nicht wirklich was richtig oder was falsch machen, man muss aber was machen. Und Handlungsunfähigkeit ist dann das Schlimmste.
Was mich halt total interessiert, ist, was wir halt in unserer Community für Strukturen brauchen, um präventiv dem vorzubeugen, wie das ja konkret aussehen kann. Hast du da eine Idee?
Also, ich glaube, in meinem Fall war es damals auch so, dass das Täterumfeld schon sehr schützend war und es fielen dann tatsächlich dieses Vokabular von, wir wollen jetzt auch nicht, dass eine Hexenjagd nach ihm beginnt und sowas. Und ich glaube, präventiv ist gut, solche Formulierungen zu finden wie, wenn es den Vorwurf gibt, dann gehen wir erstmal davon aus, dass das möglich ist, was da gerade gesagt wurde. Das ist keine Hexenjagd, sondern wir gehen jetzt auf den Grund. Und das ist durchaus möglich, weil wir haben genug, es gibt genug Erfahrung und genug Übergriffe jedes Jahr in jeder Stadt. Also das ist Realität. Und die Realität anzuerkennen, dass ständig Übergriffe stattfinden, das ist auf jeden Fall, das stärkt die Prävention, weil dann können wir überhaupt darüber reden. Dann ist es erst ansprechbar.
Aber es ist auch so ein bisschen, was du von uns auch erzählt hast, dass auch so Betroffenen-Austausch irgendwie auch fehlt. Ne? Also das ist, also weißt du, bei mir ist es immer so, Menschen, die schon irgendwie betroffen sind, warum sollen die jetzt gerade den Mut auch nehmen, das zu organisieren? Oder also weil du ja dann dich schon wieder mit dem Thema auseinandersetzen willst, nur damit du einen Austausch hast mit einer betroffenen Gruppe, aber irgendwie, also deswegen finde ich es ja halt auch so wichtig, dass wir uns alle dafür verantwortlich fühlen und dass das Menschen vielleicht auch eher mehr so in die Hand nehmen und daraus so eine Selbstermächtigung oder Selbstbestimmung irgendwie entsteht, damit eben nicht nur die Menschen, die irgendwie betroffen sind, in diese Lage kommen, ich muss das jetzt auch noch organisieren. Ich glaube, das ist auch so ein wichtiges Ding, oder? Also deswegen sind wir auch alle irgendwie so ein bisschen in der Verantwortung, das auf dem Schirm zu haben, denke ich.
Was mir gerade noch durch den Kopf geht, ich sehe so eine Diskrepanz zwischen auf der einen Seite dem Wort Feminismus, was sehr stark benutzt wird zurzeit, sehr inflationär benutzt wird und wir sind alle antisexistisch eingestellt und antisexistisch unterwegs und Feminismus wird wie so ein, ja, wird halt sehr hoch gehalten, in der Theorie. Und in der Praxis reden wir halt ständig über Übergriffe, auch in der linken Szene. Also hast du für dich eine Erklärung für diese Diskrepanz?
Das ist gerade so eine Frage, die mich sehr reaktionär antworten lässt. Deswegen überlege ich so lange.
Okay. Kann ich es ja erstmal gerne auch ungefiltert versuchen.
Genau, hau einfach raus.
Genau, also die Leute schreiben sich Feminismus auf die Fahnen und machen so ein bisschen T-Shirt-Aktivismus und sagen, dass das alles voll wichtig ist mit so Antisexismus und so und wollen aber nicht gerne darüber reden, wie sie das selbst reproduzieren. Und ich glaube, vor allem unter Männerbünden ist es dann so, dass die halt cool abhängen und alles voll witzig ist und dass die sich dann aber selber nicht auf Scheißverhalten ansprechen, weil sie sind ja selber immer noch so ein kleines bisschen, also legen ja selber problematisches Verhalten an Tag, und wenn der eine so ein bisschen problematischer ist als der andere, dann können sie sich ja noch so wegducken zum Glück. Und wenn Flinter das mit reproduzieren, also sozusagen die Typen in der linken Szene irgendwie so viel Macht haben und so ein hohes Ansehen und man den ja bloß nicht so doll auf den Fuß treten will, weil wenn man denen dann auch noch sagt, du hast da gerade Scheiße gebaut, dann flippen die ja komplett aus und dann muss man sich ja halt deren Wutausbruch auch noch antun, dann überlegt man sich das zweimal, ob man was anspricht, und dann wird es nicht angesprochen und dann haben wir alle Feminismus auf dem T-Shirt stehen, aber machen nicht mit sozusagen.
Das war doch eine sehr gute Antwort. Sehr, also für mich total nachvollziehbar.
Aber was mir eben einfällt zu dieser Frage ist, es ist ja auch viel cooler, irgendwo rumzurennen mit dem T-Shirt, ohne es wirklich zu leben. Also was es bedeutet, weißt du, weil damit, also es halt wirklich anzunehmen, die Verantwortung dafür zu übernehmen und auch so zu handeln und so zu leben und versuchen, die eigenen Strukturen zu verbessern, damit lässt sich ja auch schlecht sich irgendwo profilieren, weil das sieht ja, das ist so subtil, dass es eigentlich niemand sieht, ne? Und ich glaube, das ist deswegen für viele Cis-Typen, die sich halt Feministen nennen, dann halt auch nicht mehr so attraktiv, obwohl ich dieses Wort schrecklich finde, auch nicht mehr so interessant ist, weißt du? Und das macht mich so wütend.
Mir ist auch so richtig doll immer wieder aufgefallen, dass wenn Gruppen noch nicht sich so lange kennen oder die Szene oft, wenn da die Leute oft wechseln, dass wir uns nicht gegenseitig beobachten können beim Bayern miteinander wachsen sozusagen. Also ich kann sehen, dass Leute hier an ihrem antipatriarchalen Verhalten oder an ihrer Auseinandersetzung mit Antipat, dass sie da dran sind, dass die immer wieder Fehler machen, dass die es aber generell auf dem Schirm haben wollen, aber irgendwie noch da, keine Ahnung, muss jemand vielleicht noch mit seinen cholerischen Problemen, vielleicht geht das nicht innerhalb von einem halben Jahr weg, sondern ich sage dann 2 Jahre später, ey, weißt du was, mir ist aufgefallen, vor 2 Jahren war es wirklich noch ganz anders und es ist echt cool, wie ich jetzt mit dir reden kann. Und wenn die Szene schnell wechselt, dann kann ich das nicht sehen. Und ich meine, das ist ja auch was wir von Tätern einfach kennen. Wenn die konfrontiert werden, ziehen die einfach in eine andere Stadt und sind dort übergriffig, weil die Szene ist da eine andere und denen wird erstmal nichts Böses unterstellt. Ich finde es richtig schön, wenn ich in einer Community lebe, wo ich, naja, mindestens so 5 bis 10 Leute habe, die ich schon wirklich ein paar Jahre kenne, weil mit denen kann ich Sicherheit aufbauen. Genau, und dann dürfen die von mir aus auch ein Feminismus-T-Shirt anhaben und auch mal noch ein bisschen Scheiße labern, wenn ich sehe, naja, insgesamt ist dein Fortschritt aber schon da, deswegen so.
Aber was mir gerade einfällt, vielleicht müssen wir echt irgendwann dahin kommen, weil das ist ein gutes Stichwort, dieses Thema auch so Fluktuation in sozialen oder politischen Bewegungen. Vielleicht müssen wir wirklich dahin kommen, uns nicht zu überlegen oder was ins Selbstverständnis kommt, sondern dass wir solche Awareness-Strukturen einfach so fest verankern, dass wenn neue Menschen in solche Communities kommen, dass das immer Thema sein wird. Mhm. Dass immer, wenn ich eine Gruppe aufsuche, weil ich da aktiv werden will, dass das immer mit transportiert wird, um das zu entgehen mit diesem Fluktuationsding. Und das muss unterschrieben werden, und wenn es nicht, fliegst du sofort raus.
Genau, und es ist auch immer ein persönliches Begegnen. Also das ist, was ich vorhin meinte. Wir müssen sozusagen uns so persönlich begegnen können, dass wir miteinander streiten können. Und dabei gehen wir im besten Falle davon aus, dass wir uns nichts Böses wollen, aber dass Menschen nun mal Fehler machen und dass es auch schlimme, schlimme, schlimme Fehler sein können.
Jetzt würde ich gerne mal mit meiner Frage noch rausplautzen, die ich wohl noch im Kopf hatte. Ich weiß nicht, ob du die beantworten möchtest und du musst die nicht beantworten. Es ist halt einfach für mich auch eine eigene Neugier. Wenn ich dich auf der Straße sehen würde, würde ich dich jetzt, glaube ich, männlich lesen. Und bin ich mir ziemlich sicher. Für mich wäre nochmal so die Frage, hat sich was verändert in dem, wie Menschen auf dich zugehen, wie Menschen mit dir umgehen, seit du in Transition bist?
Das ist gerade ein großer Frust, der in mir hochkommt, wie ich draußen gelesen werde. Und zwar, also ganz ehrlich, Cis-Männer haben sowas von keine Ahnung, was denen in der Öffentlichkeit von Raum eingeräumt wird. Sie haben wirklich keine Ahnung. Ich laufe jetzt auch wegen Pandemie mit Maske rum und die tiefe Stimme und irgendwie so, dass wie ich auftrete, macht, dass ich jetzt in einer hohen Prozentzahl von Fällen in der Öffentlichkeit männlich gelesen werde. Und ich werde nicht unbedingt freundlicher behandelt, aber mir wird so viel mehr Respekt entgegengebracht und mehr Raum eingeräumt. Ob ich jetzt in der Apotheke irgendwas kaufen will oder ob ich irgendwo beim Amt was will. Cis-Männer haben wirklich keine Ahnung, wie viel freier sie sich da draußen bewegen. Also ich meine, ich bin halt auch noch weiß positioniert. Ich muss nicht unbedingt deeskalativ oder irgendwie freundlich oder irgendwie schüchtern wirken, um eine Aufmerksamkeit zu bekommen, sozusagen. Und das macht mich richtig wütend, weil ich den direkten Vergleich habe zu, wie bin ich früher durch diese Welt gegangen. Ich wurde belohnt dafür, dass ich Leuten Raum eingeräumt habe. Ich wurde bestraft dafür, wenn ich zu viel Unordnung oder zu viel Chaos gemacht habe oder zu viel Raum einnehmen wollte. Und jetzt ist es plötzlich einfach alles weg. Und es ist so ein Frust, das so vergleichen zu können.
Ja, das ist echt spannend. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich das her habe. Aber ist das schon mal aufgefallen, dass wenn, also jetzt als weiblich gelesene Person irgendwo lang gehst und dir jemand entgegenkommt, männlich gelesene Person, dass meistens die weiblich gelesene Person zur Seite geht und ja, der männlich gelesene Person quasi Platz macht? Und wenn, also ich mache das immer bewusst, also ich nehme das immer bewusst mit. Und ich bin echt jetzt öfter daran, um Leute anzurempeln, weil die trotzdem nicht weggehen. Also ich kann das total gut gut nachvollziehen und ich finde es gerade, ich kann nicht total verstehen, dass es halt auch so einen Frust in dir auslöst, ne? Das so bewusst mitzuerleben, dass es so ist.
Definitiv kenne ich auch die Erfahrung, außer mit einer Ausnahme, Frau mit Kinderwagen. Da kommen nämlich plötzlich Cis-Typen dir entgegen und machen dir respektvoll Platz, weil du hast ja ein Kind geboren. So, das ist dann die Leistung, die anerkannt wird, und die dir als Frau irgendwie zugeschrieben wird, aber ansonsten.
Aber das hört dann auch schon auf, wenn der Kinderwagen in die Treppe runtergetragen werden muss. Dann macht das meistens auch eine weiblich gelesene Frau, stimmt, die dann mit anpackt beim Buggy oder keine Ahnung was.
Oder eine nicht weiße Person, da habe ich auch Unterschiede gemerkt.
Genau, was mir dazu noch einfällt, wenn ich jetzt zum Beispiel, also als ich auch ausprobiert habe, Leuten nicht mehr auf der Straße auszuweichen, als weiblich gelesene Person, habe ich eben auch diesen Sexismus von, wer hat denn jetzt hier gerade wie eskaliert, diese in den Gesprächen gemerkt. Also ich sage, ich weiche nicht mehr aus. Und in Gesprächen mit verschiedensten Leuten wird nicht dem Menschen gesagt, warum weichst du eigentlich nicht Flinterpersonen auf der Straße aus, sondern mir wird gesagt, warum probierst du das aus? Du weißt doch ganz genau, dass er nicht ausweicht. Und das ist so eine Verschiebung, den Sexismus deutlich macht.
Ja, okay, wir sind jetzt schon ziemlich lange im Interview, weil es auch super spannend ist. Hast du noch was, wo du sagst, das soll noch Erwähnung finden, das ist mir wichtig, das möchte ich irgendwie noch mit thematisieren?
Ich glaube, ich würde kurz noch sagen wollen, dass ich durch diese Selbstbezeichnung und eben diese Arbeit, die ich, diese innere Arbeit, die ich mache, sehr wohl ein ganz gutes Selbstbewusstsein wiedererlangt habe, bei dem ich nicht mehr unbedingt Hilfe brauche. Und mir ist aufgefallen, dass ich die Rolle des Überlebenden irgendwie kaum von außen zugeschrieben bekomme. Also wenn ich sage, wenn ich mich zu erkennen gebe als Überlebender von sexualisierter und körperlicher Gewalt, dann könnten das viele mehr, also dann hören das viele Menschen auf dem Appellohr und denken, sie müssen jetzt irgendwie emotionale Arbeit für mich machen, fühlen sich angesprochen oder überfordert, dadurch, dass ich einfach das Thema angesprochen habe oder durch meine Anwesenheit sind sie dann auch überfordert. Genau, das wollte ich gerade nochmal einfach erklären, dass diese Arbeit, die mache ich für mich und für andere, um wieder einfach normal sein zu können mit Menschen und will dadurch nicht irgendwie so einen Auftrag an andere geben. Ich will nur, dass die wissen, dass es das gibt. Ich will nicht, dass es unsichtbar ist, aber trotzdem hätte ich gerne die Rolle des Überlebenden und nicht des Opfers sozusagen.
Ja, das wird halt auch oft vergessen, ne? Also wenn man darüber redet oder über so Themen nachdenkt, was das eigentlich für eine unglaubliche Leistung oder was heißt Leistung ist, ich hasse diesen Leistungsbegriff, ich verabscheue diesen Leistungsbegriff so sehr, aber was das für eine unglaubliche Anstrengung und für ein unglaubliches Durchhaltevermögen und für unglaubliche Kraft ist, das zu bearbeiten für sich, ne?
Fanny, ich würde mich an der Stelle nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für deine Offenheit, für die ganzen wichtigen Details, die du mit uns geteilt hast. Vielen Dank dafür und ganz viel Kraft.
Ich danke auch.
Die Erlebnisse und Erfahrungen von Fanny zeigen eben wieder einmal mehr, wie wichtig es ist, dass wir in unseren Communities die Sinne schärfen und selbst organisierte Strukturen aufbauen. Wir müssen uns sichere Räume schaffen und präventive Konzepte entwickeln, die uns stärken, Vertrauen aufbauen und uns sensibilisieren. Wir brauchen ein grundlegendes Selbstverständnis, übergriffigem Verhalten zu begegnen. Und dazu sind wir eben alle aufgerufen.